Click and Rush Episode Nummer 10 und vielleicht hört ihr es schon vorneweg, das alte Setup erstmals nach, ich glaube, ziemlich genau 14 Tage, dass wir wieder im normaler Konstellation zusammen sind. Das bedeutet nebeneinander und das bedeutet vor allen Dingen wieder nach einer Woche Pause. Die Patronen waren ausgenommen, bleiben auch ausgenommen und nach einer Woche Pause wieder beieinander. Ich bin Ed Uli Hebel.
Ich bin Ed Joachim Hebel.
Und wir haben also die letzte Länderspielpause des Jahres hinter uns. Das ist Nummer eins und das bedeutet, wir gehen jetzt in die allerhektischste aller Phasen. Im Grunde so ziemlich jede Mannschaft spielt bis Januar mindestens zweimal die Woche, zum Teil sogar dreimal, je nach Cup-Zugehörigkeit. FA Cup geht ja dann für die Profimannschaften los, der EFL Cup geht weiter, die Premier League, die Champions League geht in die entscheidende Phase. Entsprechend einiges zu tun, immerhin schon mal keine Nationalmannschaften mehr. Lass uns vorneweg drauf gehen. Weil, dann haben wir das Ganze chronologisch also abgeschlossen, die Nations League ist für England vorbei, sie haben die Gruppe nicht gewonnen, Belgien hat das getan und das liegt vor allen Dingen daran, dass England nach einem Sieg gegen Belgien zwei Niederlagen kassiert hat, nämlich einmal gegen Dänemark und einmal gegen eben Belgien, noch einmal dann in Belgien. Und bevor wir gleich genauer darauf eingehen, stelle ich dir die Frage, die ich dann an der Stelle immer stelle. Bist du immer noch ein felsenfester Verehrer des Gareth Southgate?
Absolut. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, die Kritik wird auch immer mehr. Also was ich so gelesen habe, sind eigentlich alle Experten eigentlich wirklich, selbst der Mitspieler, ich glaube Mido war es zum Beispiel, der gesagt hat, dass man sich auf ihn nicht unbedingt verlassen sollte, weil er niemanden weiterbringt. Ich bin kein Fan, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt ehrlich gesagt auch heilfroh, dass wieder Ligabetrieb ist und zwar bis März durchgängig. Das ist für mich eine pure Freude.
Ja, das ist aber dann halt entscheidend, weil, ich meine, wenn es dann im März wieder losgeht, dann sind es noch knapp 3 Monate und ich glaube 4 Länderspiele sind es für die Engländer, wenn ich den Plan jetzt richtig im Kopf habe, bis zur Europameisterschaft. Und dann gibt es ja 1,5 Jahre später die Weltmeisterschaft. Und also ich gehe jetzt ehrlich gesagt nicht davon aus, dass Southgate nochmal in Frage gestellt wird, es sei denn, der würde jetzt die nächsten Testspiele 0-6 oder so verlieren gegen Spanien zum Beispiel.
Vorkommen.
Aber ansonsten glaube ich nicht, dass er in Frage gestellt wird. Nichtsdestotrotz, ich glaube, man sieht also die Limits sowohl der Mannschaft selber, die gewisse Limits hat, als auch die von Southgate. Also, ich meine, wir müssen ja nicht drüber reden, dass die Offensive über gewaltiges Potenzial verfügt und da weißt du ja gar nicht, wen du richtig spielen lassen sollst. Da gibt's ja immer zum Beispiel die Diskussion um Jack Grealish. Mag er ihn nicht? Wenn alle gesund sind, muss man sich, glaube ich, die Frage gar nicht stellen, weil dann gibt's einfach bessere. Dann würde vermutlich auf der rechten Seite zum Beispiel Sterling spielen oder lass den auf links spielen, ist ja vollkommen gleichgültig. Dann müsstest du dich entscheiden, Sancho oder Rashford, weil Kane dürfte gesetzt sein. Und ich gehe davon aus, dass es bei Sterling auch nichts anderes ist, insbesondere in der Form, die er zuletzt in der Nationalmannschaft an den Tag oder Abend gelegt hat. Insofern, wo willst du dann noch Jack Grealish hinstellen? Dann gibt es immer noch diese Systemfrage, Fünferkette oder dann mit 4 Verteidigern. Halte ich jetzt gar nicht, sag ich jetzt mal, unbedingt für ausschlaggebend, weil, also klar, es sah defensiv jetzt nach Turniermodus zum Teil aus in diesen ganzen Nations League-Spielen und die waren ja schon großenteils ernstzunehmende Gegner und auch entsprechend bestritten. Aber entscheidender ist ja, oder kriegt Southgate es überhaupt hin, diese Offensive mit einem Plan zu versehen? Also da sind schon erstaunlich viele Parallelen zu Solskjaer bei United. Also einer, der richtige Dinge sagt und wirklich extrem eloquent ist, das muss man ihm ja lassen, aber nicht das Richtige tut oder gar nichts tut zum Teil.
Ja, ich könnte jetzt irgendwie so einen Mario Basler auspacken, so Nations League ist mir scheißegal. Also ja, das ist einfach, ich glaube, dass also ich persönlich bin nicht unbedingt sehr motiviert. Ich glaube, dass die Spieler es auch nicht wirklich sind, so wie es momentan wirkt. Irgendwie ist es einfach irgendwie, weiß nicht, ich werde damit nicht warm. Das ist einfach, glaube ich, nicht mein Modus. Irgendwie den reinzupressen, 3 Länderspiele in 1,5 Wochen. Also ich meine, 2 Länderspiele waren schon immer heftig, was man so gehört hat. Jetzt diese 3 Länderspiele. Also ich glaube, den Spielern ist es zu viel. Ich glaube, den Verantwortlichen ist es zu viel. Es ist eigentlich jedem zu viel. Die Vereinstrainer sind am Übergeben, weil sie ihre Spieler abgeben müssen, genau dann, wenn es wieder alles losgeht. Also für mich macht es wenig Sinn. Ja, es steht eine Europameisterschaft vom Haus, aber der Rest ist, was soll das?
Das steht ja auf einem anderen Blatt Papier. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist ja vollkommen gleichgültig. Aber wenn die Spiele schon da sind und sie werden ernst genommen, sowohl vom Verband als auch von den Spielern und zum Teil kann man jetzt wirklich nicht an der Einsatzbereitschaft zweifeln, sondern das waren ernstzunehmende Länderspiele. Das war in der ersten Länderspielpause nach der Wiederaufnahme der Saison ganz anders, aber jetzt waren das schon bewertbare Spiele, würde ich behaupten. Aber in diesen Spielen hat England sehr viel mehr Fragezeichen aufgeworfen, als sie Antworten gegeben haben. Ich habe ja an dieser Stelle auch schon gesagt, ich hätte das auch für die Europameisterschaft befürchtet, hätte die stattgefunden. Jetzt sehen wir es halt in einem anderen Turnier, in Anführungszeichen, oder in einem anderen Konstrukt, das ist ja vollkommen gleichgültig, aber die Probleme bleiben die gleichen. Plus, inzwischen hast du ein, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Problem ist, das haben wir auch mehrfach hier diskutiert, aber du hast zumindest die Torhüterfrage dazu, weil Pickford, naja, performt hat, plus jetzt einmal kurz draußen war, Henderson, der eigentliche Herausforderer Nummer 1, nicht spielt bei United oder nicht so viel, wie er spielen sollte. In der Defensive ist jetzt die Systemfrage dazugekommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass grundsätzlich diese Fünferkette okay ist. Im Mittelfeld bleibt die alte Frage, die ich seit 4 Jahren jetzt immer wieder zitiere, viel auf einer Linie, viele gleiche Spielertypen, wenig Kreativität. Klar, jetzt hat Henderson eine Zeit lang gefehlt, mit dem war es minimal besser, halb gesund in der ersten Hälfte gegen Belgien. Und dann eben das Problem, dass ich nicht sehe, dass Southgate irgendwas mit dem Ball anzufangen weiß oder die Spieler dann irgendwie losschicken kann. Und ich weiß schon auch, dass Jahreswende 1920 was genau andersrum. Da war offensiv alles tipptopp, weil er einfach vermutlich gesagt hat, macht einfach, wie ihr lustig seid. Und da war defensiv alles schlecht. Aber jetzt mal bei aller Liebe, also der Kader in der Breite, in der Talenttiefe, den suchst du vergebens in Europa. In der Spitze und auch was so jetzt die Breitenspitze, wenn es das überhaupt gibt, betrifft, da bin ich nicht einverstanden. Da gibt's bessere Mannschaften, glaube ich. Aber wenn du mal guckst, der hat jetzt alleine in den 4 Jahren fast 40 Spieler debütieren lassen. Und die sind alle im weiteren, breiteren Umfeld der Nationalmannschaft. Ich muss ehrlich sagen, da erwarte ich langsam mehr. Southgate ist kein junger Trainer mehr, der ist inzwischen 50 Jahre alt. Ich erwarte mehr.
Ja, absolut. Was mir auffällt, ist einfach, früher hättest du die spielerischen Lösungen nicht gehabt, weil du diese Einzelspieler nicht hattest. Aber das Grundgerüst hat irgendwie bei England immer gepasst. Also die waren ja defensiv jetzt nie irgendwie offen. Mittlerweile habe ich irgendwie so das Gefühl, dass es umgekehrt ist, dass du jetzt die Lösungen hättest. Du hättest die Spieler, du hättest die kreativen Spieler, du hättest die Einzelspieler und irgendwie passt es aber im Konstrukt nicht. Und ich glaube, da hat sich eine Menge verändert. Das muss halt einfach, du brauchst halt beides, um irgendwie einen Titel zu gewinnen, um große Mannschaften zu schlagen. Und das ist momentan einfach nicht der Fall. Also die Spieler wären da, aber irgendwie passt es trotzdem nicht zusammen. Es klickt irgendwie nicht. Insgesamt, um zu sagen, ich vertraue denen hundertprozentig, weil es ist in jedem Spiel so, dass ich immer das Gefühl habe, ja, also die, selbst wenn man dann sieht, die marschieren doch die Gruppe durch und das, wie viel waren es, ich glaube, 10 Qualifikationsspiele in Folge gewonnen oder ich weiß gar nicht, was war. Ja, irgend sowas in die Richtung. Und dann denkst du dir so, okay, cool, vielleicht entwickelt sich da wirklich was. Und in dem Moment, wo du das denkst, enttäuschen sie dich wieder. Und ich glaube, also das richtige Vertrauen habe ich ehrlich gesagt weder in die Mannschaft noch in den Trainer, dass sie das von A bis Z dann durchziehen.
Geht mir ganz genauso. Grundsätzlich positive Entwicklung, weil die Öffentlichkeit der Nationalmannschaft gegenüber positiv gestimmt ist, also sprich gegenläufig zu dem, was jetzt gerade hier in Deutschland passiert. 20 Siege in 26 Länderspielen in den letzten 2 Jahren, allerdings auch nur 3 Länderspiele gegen Top 10 Mannschaften, wenn man mal die FIFA-Rangliste hernimmt. Und in diesen Spielen, das werdet ihr raten, sah es halt immer so, naja, aus. Und bleibt auch das Problem, England ohne Ballbesitz, und da ist wieder so eine solche Parallele, England ohne Ballbesitz, sehr viel besser als England mit Ballbesitz, was eigentlich nicht geht, wenn man sich diesen Kader so anguckt. Also kurzum, ich habe sie schon in einer Verfolgerposition der Favoriten. Das Problem ist halt, ich habe auch gar keine Favoriten, stand jetzt für die Europameisterschaft, daher ist es schwer, so neben, klar, Frankreich und so, logisch, aber da sind auch ein paar komische Kaderbewegungen festzustellen, aber die muss man logischerweise nennen und danach, nach diesen Favoriten, die ich noch nicht ganz besetzen kann, würde dann schon England kommen, einfach aufgrund der individuellen Qualität, aber ein dickes Minus, das bleibe ich auch dabei, würde ich dann trotzdem beim Trainer hinmachen, im Moment wenigstens vielleicht.
Ach Quatsch. Moukoko wird nominiert und wir gewinnen hundertprozentig die Europameisterschaft.
Ja, also damit sind wir auf jeden Fall schon mal in den Podcast-Ranglisten gestiegen. Wir müssen zwar verantwortungsvoll mit jungen Spielern umgehen, aber wir machen einfach jeden Tag ein Drecksvideo.
Genau. Aber wir reiten ihn zu Tode. Jeder muss alles immer lesen. Oh Mann, ey.
Okay, England ist also nicht im Nations League Finale im nächsten Jahr im November. Das werden sie verkraften können, vermute ich mal. Das ist ja auch Wahnsinn, noch zwischendrin sowas zu machen, aber was soll's. Und wenn wir schon bei verantwortungsvollem Umgang sind, die Demenzerkrankung Jack Charltons ist mal wieder medial ausgeschlachtet worden. Jack Charlton ist schon verstorben leider. Bobby Charltons, der Bruder, ist wieder mal in die Medien gekommen. Was ganz gut ist irgendwie, also nicht die Erkrankung selber, sondern einfach nur, um das Thema Demenz grundsätzlich wieder auf die Karte zu setzen. Das ist ja leider etwas, was ganz viele Leute betrifft und blöderweise auch immer jüngeren Leuten betreffen kann. Es gibt ja auch verschiedene Formen und so weiter. Also, um Himmels Willen, ich habe keine Ahnung davon. Aber es hat auch reingefunden ins Fußballthema und es wird diskutiert, ob es denn Präventionen gibt oder gäbe, um eventuell auch für Profifußballer vorzusorgen, damit sie nicht, sagen wir mal, stärker gefährdet sind als andere Menschen.
Ja, das Thema ist ja eigentlich, zum Beispiel im American Football ist es so, dass es dort natürlich immer um diese Gehirnerschütterungen geht, denen irgendwie vorgebeugt werden soll. Und jetzt kommt halt der Fußball, muss man ehrlich sagen, für meine Begriffe viel zu spät drauf, weil wenn man sich mal überlegt, wie lange schon Fußball gespielt wird und darüber noch nie wirklich nachgedacht worden ist, finde ich, ist es an der Zeit. Es gab eine Trainersitzung unter der Woche, als eben die Spieler bei den Nationalmannschaften waren und dann wurde eben genau darüber gesprochen, wie man dem eben vorbeugen kann, was man tun kann. Wayne Rooney zum Beispiel meinte, glaube ich, dass gänzlich verhindert werden soll, dass die Spieler im Training quasi Kopfbälle üben und wenn dann halt irgendwie mit weicheren Bällen, was ja eigentlich eine ganz gute Idee wäre. Ralf Hasenhüttl meinte zum Beispiel, der hat auf der Pressekonferenz wurde auch angesprochen, er meinte, ohne Kopfball wäre es für ihn schwer gewesen, zum Beispiel Profifußballer zu werden, weil das eine große Stärke war. Und in einem Spiel kriegst du wahrscheinlich 2-3 Kopfbälle. In einem Training machst du es eh nicht, weil du meistens sehr, sehr viel taktisch machst. Also es gibt im Training kaum Kopfballaktionen, so meint er das zumindest bei ihnen nicht, weil eben versucht wird, mit dem Ball was zu kreieren und was zu machen, weil dann eben im Spiel. Aber im Grunde genommen ist es, glaube ich, ein Thema, dass es wird Zeit, da mal drüber nachzudenken, was natürlich auch die Folgen sein können. Das ist immer schön und alles toll und dann sieht man diese Aktion, ich habe drei Spiele am Wochenende kommentiert, ich weiß gar nicht, bei welchem es war, als Kyle Bartley war es, bei West Brom gegen Manchester United, als der den Ball frontal aus 3 Metern Volley komplett ins Gesicht bekommt. Also man muss sich irgendwas überlegen, weil das zu sagen, er hat jetzt gerade wehgetan und stehe aber wieder auf und alles ist wieder gut, damit ist ja nicht getan, weil die Spätfolgen können nicht abgesehen werden. Jetzt ist es natürlich eine harte Aktion, kannst du fast nicht vermeiden, wenn der dir ins Gesicht schießt, ja Pech, aber ist so, tut weh, aber bei einem Kopfball, das sind ja dann wirklich ähnliche Schläge, weil der Körper ja nicht abwägt, ist das jetzt, sehe ich es kommen, dass ich jetzt entgegengehe, im Zweifel machst du sogar noch Druck dagegen und ist wahrscheinlich noch schädlicher, als wenn du einfach diesen Mechanismus nach hinten gehst, um abzuwehren und abzufedern, sondern du drückst ja noch dagegen, was vielleicht sogar die Leistung auf den Kopf ja noch viel mehr erhöht. Also da muss man sich was überlegen. Und ich glaube, dass zum Beispiel eben ein Trainingsball, der weicher ist, ich weiß natürlich da dann nicht, das ist dann auch eine Frage, du kriegst den Ball mit einem anderen, du übst was mit einem anderen Ball ein, das ist natürlich ein anderes Gefühl. Ob das dann wieder dieselbe Trainingswirkung hat, weiß ich auch nicht, aber es ist natürlich ein Thema, das ich gut finde, dass sich jemand das mal annimmt, weil eben viel zu lange eigentlich über die negativen Formen dort nicht gesprochen worden ist und über die Nachwirkungen.
Ist ja schon seit jeher, wie du sagst, ein großes Thema in den USA, auch im Fußball. Es gab, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber da war auch Klinsmann mitführend beteiligt, die Idee aus anderen Gründen wohlgemerkt, da ging es jetzt nicht um Demenz, sondern da ging es um das Post-Concussion-Syndrom, also sozusagen nach den vielen Gehirnerschütterungen, also Spätfolgen, so nenne ich es jetzt einfach mal, Spätfolgen nach Gehirnerschütterungen, die natürlich insbesondere in solchen Sportarten wie American Football, wo es ja darum geht, jemanden zu Boden zu reißen, aber auch, da ist auch professionelles Wrestling immer wieder genannt worden, wo natürlich wahnsinnig oft auf den Kopf gelandet wird und so weiter und so weiter. Und diesbezüglich ist auch mal vorgebracht worden, um sozusagen die später kommenden Schäden schon mal vorab zu minimieren, dass Kopfbälle bis zu einem gewissen Alter abgepfiffen werden. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wie das dann auch in Europa belächelt worden ist. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Da gibt's irgendeine Dokumentation. Ich muss das nochmal nachgucken. Ich glaube bei Amazon, wo das genau beäugt wird und die ganzen europäischen Befragten, die ziehen das ins Lächerliche und verweisen darauf, dass es die USA keine Fußballnation seien und so weiter. Ich glaube, also unter dem Gesichtspunkt der Verantwortung. Und wenn man mal überlegt, wie viel ein junger Fußballspieler an Kopfbällen zu tun hat inzwischen, weil ja auch immer alles noch kompletter werden muss, was das Spiel
eigentlich betrifft. Die Flanken werden schärfer.
Das auch. Und auch die Bälle werden ja immer noch mal so präpariert, dass sie besser fliegen. Und es gibt auch noch mal mehr Wucht. Also ich weiß es nicht. Ich bin auch nicht sicher, ob jetzt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lösung ein anderer Ball im Training ist. Das glaube ich nicht. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass man irgendwann sagt, der Fußball mit 13 darf Kopfball haben, mit 12 nicht, wobei ich auch keinerlei Erfahrungen habe oder medizinische Kenntnisse darüber habe. Aber zumindest einfach mal diesen Diskurs in den Profifußball oder generell in den Profisport zu bringen, das halte ich nicht für verkehrt. Und insofern ist es dann gut, dass Bobby Charlton ein zweites Mal sozusagen oder ein drittes, viertes, fünftes Mal, wie auch immer, eine Art Vorreiter ist in gewissen Dingen. Jetzt muss er halt dann dafür herhalten.
Nani? Ja, also sehe ich genauso. Absolut richtig. Ich bin da wirklich genau der Meinung der Spieler, dass man sich eben darum kümmern muss, dass man eben sich was überlegen muss. Wie gesagt, nochmal, ob das mit dem weicheren Ball, mit dem Spiel werden wir nicht drum rumkommen, mit diesem Ball zu spielen. Und ehrlich gesagt, wenn wir uns das mal ein Fußballspiel ohne Kopfbälle vorstellen, also schön fände ich das auch nicht. Also wie oft, Dominic Calvert-Lewin wäre wahrscheinlich nicht in der Premier League ohne sein Kopfballspiel, überspitzt formuliert. Also das ist ja schon etwas, was ganz Elementares, das irgendwie zum Fußball dazugehört. Aber wenn man es natürlich dann vergleicht, im American Football überlegen sich die Leute bei Stößen auf den Helm. Da ist ein Helm dazwischen, der Stoß ist nicht unmittelbar auf den Kopf. Und trotzdem, natürlich gibt es eine Menge Hits pro Spiel, klar. Aber trotzdem wird dort überlegt. Und bei einem Fußballspiel kriegst du frontal ein hartes Ding, ich weiß nicht, mit wie viel Gewalt dort ins Gesicht geschossen und schlägst noch dagegen. Dass da natürlich, dass bei einmal nichts passiert, kann sein. Wahrscheinlich ist jeder schon mal runtergefallen von uns als Kind schon oder keine Ahnung was. Das kann passieren, ja. Aber also wenn es natürlich regelmäßig passiert, im Spiel fünfmal, und dann im Training fünfmal und das durch die ganze Woche hin, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das was hat. Ob das dann demenzauslösend ist, das sollen dann wirklich Wissenschaftler dann wirklich auch darstellen. Das weiß ich nicht, aber dass irgendwo irgendwie Spätfolgen entstehen könnten, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist ja logisch.
Also mir wäre es im ersten Schritt mal lieber, dass einfach noch klarer bei potenziellen Kopfverletzungen im Spiel umgegangen wird, um den Spieler direkt rauszuschicken, ohne dass er das entscheiden darf. Das ist nämlich auch wieder aufgeweicht in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl. Gab es ja mal diesen Vorreiterfall, Lloris, der Lukaku voll im Karacho Knie an Kopf erwischt und danach ist es leicht schärfer angegangen worden. In der Zwischenzeit ist das auch wieder verflogen. Auch in Deutschland nicht gut, wie das gelöst wird. Das wäre für mich Schritt Nummer eins und dann im Übrigen auch keine Kommentare von Fans und auch Spielern haben, dass er sich männlich durchgebissen hat oder so dann durch das Spiel. Und das ist einfach total verblödet. Deshalb wäre es mir da recht, wenn wir da vorher ansetzen würden. Nichtsdestotrotz, lasst uns die Diskussion führen. Und das können wir nicht machen, sondern wir können nur sagen, wir finden es gut. Das müssen dann einfach Leute tun, die, keine Ahnung, Telegram haben und halt
gerne
viel in sozialen Netzwerken unterwegs sind und
Wendlers Kopfballgruppe oder so.
Genau. Wir können gleich noch bleiben. Wir lassen uns eine kurze Corona-Rubrik einführen, weil ohne die geht's ja in diesen Tagen nicht. Zwei Themen oder eins, das aufgrund Covid-19 gekommen ist, sozusagen und jetzt immer wieder diskutiert wird, weil es auch europäisch unterschiedlich gehandhabt wird in unterschiedlichen Ligen, zum Teil dann auch auf UEFA-Level, also internationalem Level angepasst worden ist. Wir waren es ewig gewohnt, nur 3 Auswechselspieler zu haben oder Einwechselspieler, so müssen wir es sagen. Aber jetzt gab es natürlich während der Pandemie die Idee, dass wir 5 Einwechselspieler haben sollten. Die Premier League hat sich zu Beginn der Saison entschieden, wir bleiben bei 3.
Ja, die EFL hat umgeswitcht auf 5, was natürlich dann wieder zu den geführt hat, dass die Premier League Trainer dann wieder gefragt worden sind. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten. Also zum Beispiel ein Ralf Hasenhüttl hat sich am Anfang sehr dafür ausgesprochen, meint, das wäre super, hat dann aber mal selber nachgezählt und meinte, ich habe es eigentlich gar nicht genutzt. Also es ist irgendwie krass, dass es selber nicht genutzt ist. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt. Die Trainer haben bei 5 Wechseln, die haben schon irgendwann mal genutzt. Meistens war es aber eher ein taktisches Element und nicht irgendwie, um spielerisch was auszubessern. Ich meine, wenn du 5 von hinten liegst und du willst ein Zeichen setzen, dann kannst du 5 Zeichen setzen statt 3, das kann schon sein. Aber ich glaube, es wird schon überbewertet. Das hat Ralf Hasen zum Beispiel auch gesagt. Finde ich einen sehr, sehr cleveren und einen guten Ansatz. Weil ja die Frage immer war, die hat auch Ole Gunnar Solskjaer aufgeworfen, die meisten Verletzungen kommen so in der 80. Minute. Das sind so weiche Verletzungen, in denen Spieler sich dann einfach nochmal einen Krampf holen oder einen Schlag abbekommen oder sowas in Richtung. Und darauf meint er, was machen wir denn, wenn wir 5 Spieler auswechseln? Dann ist plötzlich eine halbe Mannschaft wieder frisch. Heißt, das Tempo wird ab der 60. Minute, kommen 5 mal rein, dann wird ab der 60. Minute für die Spieler, die schon 60 Minuten auf dem Feld waren, das Tempo wieder angehoben, plötzlich. Das heißt, natürlich kommen da frische Spieler, die verändern das Tempo ein wenig und er glaubt, dass es Verletzungen eher nicht unbedingt unterbindet, sondern wahrscheinlich sogar fördern kann, wenn die dann plötzlich wieder höhere Sprints nehmen müssen. Man kann beides vertreten. Ich glaube, dass ich persönlich muss sagen, 5 Wechsel war mir zu viel irgendwie, weil du hast irgendwann den Überblick verloren. Wer, wann, wo, wie, weshalb. Dann gab es ja nicht nur 5 Wechsel, sondern du hast ja, glaube ich, bloß in 3 Slots das machen können. Das hat es dann auch noch mal schwierig gemacht, was aber clever ist, um nicht das taktisch komplett manövrieren zu lassen. Ich glaube, dass man schon sagen muss, dass 5 Wechsel mit Sicherheit einen Vorteil haben können. Und da sind wir bei dem Punkt, den Chris Wilder angesprochen hat. Nämlich, es hilft den großen Teams. Weil die haben den tiefen Kader. Die können 5 Spieler bringen, die wirklich was verändern können. Wenn man sich bei Sheffield United dann mal das Team ansieht, der würde wahrscheinlich gar nicht 5-mal auswechseln wollen, weil er die Spieler gar nicht hat. Und dann haben die größeren Mannschaften nochmal einen Vorteil, weil sie eben die 5 Spieler in diesem Spiel bringen können. Die Ermüdung natürlich der Spieler, der einzelnen Spieler, wird in die Länge gezogen. Also sie sind nicht so schnell müde, logischerweise, bleiben fitter, was ja eigentlich gut ist, was wir wollen, aber für die kleineren Teams natürlich blöd, weil die natürlich das gar nicht haben können, so viele Spieler auf dem Niveau zu bringen. Also es gibt Vor- und Nachteile. Ich kann verstehen, dass ein Chris Wilder sagt, oh, brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil sonst sind die anderen Spieler, der Gegner ja fitter, die sind sowieso schon besser als wir. Ich kann aber auch verstehen, dass man sagt, ach, ich finde es eigentlich ganz gut, weil man eben dann verschiedene Spiele mal auswechseln kann, eine Pause geben kann, vielleicht Verletzungen vorbeugen kann. Es hat alles dann für und wieder. Ich persönlich muss einfach sagen, wenn man mich jetzt so einfach, was findest du optisch schöner? Ja, also, optisch ein dummes, aber ihr wisst, was ich meine. Was findest du ästhetischer? Dann nehme ich die 3 Wechsel, ehrlich gesagt.
Ja, geht mir auch so. Also, einerseits, ja, kann sein, dass du frische Einzelspieler bringen kannst, aber das ist ja dann normalerweise auch unser Argument Nummer 1 in Testspielen. Wenn 5-6 Mal gewechselt wird, der Fluss ist dahin. Ja. Und wie viele Spiele habe ich jetzt übertragen, wo 5 Mal gewechselt worden ist und der Einfluss der eingewechselten Spieler gleich 0 war? Es ist die Mehrzahl, kann ich sagen. Klar, es ist schön, als Trainer die prinzipielle Option zu haben, notfalls auch bei einer Verletzung oder wenn hinten raus eben nochmal du einen Spezialisten bringen musst, weil du, weiß ich nicht, 2-1 führst, 88. Minute, gern noch den Burn bringst, der dir ein paar Kopfbälle wegverteidigt, dann ist es nett, den bringen zu können. Aber das ist ja zeitgleich auch der Reiz in einer, wie auch immer, weil wir können das ja jetzt weiterspielen. Jetzt sind es dann 5 Wechsel und wir würden uns darauf einigen, 5 Wechsel. Es geht dann vielleicht wieder, nachdem Corona hoffentlich mal irgendwann hinter uns liegt, ist wieder vorbei. Dann sagt man irgendwann, ja, es können ja auch 7 Wechsel sein oder wir können auch gerne 11-mal wechseln. Wo fängst du an? Wo hörst du auf? Ich glaube, es ist sinnvoll und deswegen verstehe ich die Diskussion auch medial nicht so ganz. Es ist sinnvoll zu sagen, es ist so, wie es ist und jetzt kommen wir damit halt klar, dass man das direkt danach gemacht hat, weil man gesagt hat, man geht mal davon aus, die Spieler sind vielleicht jetzt auch nicht mehr so leistungsfähig auf dem Niveau und so weiter. Ja, das kann ich verstehen, da war es auch sicherlich sehr, sehr sinnvoll. Ob das jetzt dann in der Länge diskutiert werden sollte oder muss, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass selbst die Spieler das auch ziemlich sicher anders finden würden. Wir könnten ja heute nicht über Mokoko reden und den Hashtag dann setzen, damit wir besser gefunden werden im Podcast, weil er nicht debütiert hätte ohne 5 Wechsel. Da gehen wir mal fest davon aus. Und so ist es so, wie es ist. Was ich auf jeden Fall völlig verblödet finde, ist das, also das ist einfach nur albern, dass es auf verschiedenen Regelebenen anders gehandhabt wird. Das ist Blödsinn, entweder oder. Das kann ja nicht sein, dass du als Ole Gunnar Solskjaer zum Beispiel in die Champions League fährst und darfst 5-mal wechseln und dann fährst du in die Premier League und darfst 3-mal wechseln. Das ist ja kompletter Humbug. Also da muss man dann bitteschön schon eine einheitliche Linie finden. Das werden wir auch nicht so bekommen, aber das halte ich für blöd. Beim Rest Und auch, wie du es gesagt hast, ist ja auch ein zentraler Punkt für die, und das ist ja nun mal im ganzen Moment sowieso, aber insgesamt der springendste aller Punkte für die TV-Übertragung, 3 Wechselslots, ist ja vollkommen blöd, weil irgendwann denkst du, okay, ja, 3 Wechsel in 3 Slots, und dann denkst du dir als Fan zu Hause am Fernsehen, warum wechselt der nicht nochmal? Ja, weil er noch keine 3 Slots hat er schon gebraucht. Ja, das ist blöd. Entweder oder.
Also, und dann kommt wieder irgendein Kluger und schreibt dir bei Twitter, Alter, hast du nicht gesehen, der hat schon mal gewechselt oder hat noch nicht gewechselt oder.
Ja, und du kannst ja den Wechselslot des anderen Trainers mitnehmen, erzählt er. Also bitte, das ist zu komplex. Tut mir leid, aber das geht besser.
Absolut.
Aber auch da, also das zählt ehrlicherweise. Also ich habe mal bei Twitter ganz zu Beginn, als die Premier League entschieden hat, 3 statt 5 geschrieben, Gott sei Dank, so in die Richtung. Und ich weiß nicht, wie viele Leute das so persönlich genommen haben. Konnte ich gar nicht verstehen, weil, also da wurde ich richtig beleidigt, also ausnahmsweise mal beleidigt, weil ich das so gesagt habe, und ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Was will man da sagen? Nächstes Corona-Thema dreht sich um Conor Cody und Quarantäne. Also auch das ist ja nur stellvertretend für, ja, wie soll man umgehen mit Fußballern, die entweder selbst positiv waren, da ist es ja dann relativ klar, oder in Kontakt waren, wie völlig normale Menschen auch. Wie geht man damit um?
Ja, also Hintergrund ist der, dass ihr es mitbekommen habt, gestern Conor Cody hatte bei der Nationalmannschaft Kontakt mit einem, oder während dieser Länderspielpause Kontakt zu einem Infizierten, musste sich darauf in Quarantäne begeben, also in Selbstisolation, hat das auch getan, hat die ganze Zeit über Einzeltraining nur machen können, daraufhin haben sie irgendwann mal gehofft natürlich, dass sie die Freigabe erhalten von der Premier League, dass Conor Cody für die Wolverhampton Wanderers auflaufen darf am Wochenende, beziehungsweise eben gestern war das Spiel am Montag, und er durfte nicht. Das Kuriose daran ist, er hat einen Corona-Test gemacht, der war negativ, und trotzdem gab es nicht die Freigabe. Und das ist natürlich schon etwas. Nuno Espirito Santo war sehr sauer in der Folge natürlich. Also man hat das dann gemerkt, er versucht dann echt sachlich zu antworten, um eben keine Schlagzeilen zu generieren. Er meinte dann einfach nur, ja, er versteht's nicht, hat dann gelacht und hat dann einfach nur gesagt, so quasi, aber wir sind halt in dieser Gesellschaft, wir können es nicht ändern. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und können es nicht ändern. Ist natürlich richtig, aber das Verrückte ist natürlich das, wenn man sich dann anschaut, bei Sheffield, Sander Berge zum Beispiel, das war eine ähnliche Situation. Auch bei ihm hieß es eben, ja, okay, das Länderspiel der norwegischen Nationalmannschaft wurde sogar abgesagt. Berge kam zurück, und im Endeffekt hieß es dann, weil in Deutschland die Spieler ja auch spielen durften, darf er auch spielen. Also das ist halt einfach Wahnsinn. Und ein Conor Cody darf dann nicht, obwohl er einen negativen Corona-Test gemacht hat, den Berge mit Sicherheit auch hatte, sonst hätte er nicht spielen dürfen, klar. Aber warum darf es Conor Cody dann nicht? Das sind dann so Situationen, wenn du einen Spieler testest, finde ich, und das ist negativ, dann musst du auch sagen, gut, dann hat er Glück gehabt. Ansonsten können wir es uns ja gleich sparen. Dann brauchen wir gar nicht testen, einfach sagen, wer Kontakt hatte, ist 2 Wochen raus, ciao. Oder wir sagen einfach, ja, wir sperren die Spieler wirklich ein.
Ja, das ist irgendwie das Gleiche. Ich meine, das ist ja das, was, glaube ich, den meisten Menschen, die einerseits verantwortungsvoll, aber auch reflektiert durch die Welt laufen, am meisten auf den Magen schlägt. Um ehrlich zu sein, ich blicke auch nicht mehr durch. Länder machen was anderes als der Bund. Ja. Dann schlägt aber der Bund doch wieder das Land hier nur in Deutschland. Und dann gehst du ein Land weiter, nach Österreich beispielsweise, wieder ganz anders. Und na klar, nochmal, das möchte ich auch gar nicht, das ist unheimlich schwierig, alles zu entscheiden und im besten und richtigsten Sinne zu entscheiden. Aber ich meine, es wird natürlich auch wahnsinnig viel mit einem emotionalen Highlight gearbeitet, wie Weihnachten, dass irgendwie alle Politiker auch versuchen, einfach für Weihnachten wenigstens was Sauberes hinzubekommen, damit nicht die Leute abdrehen reihenweise. Und beim Fußball wird irgendwie permanent jedes einzelne Auge zugedrückt. Das fühlt sich eh komisch an. Und wenn es dann da im Fußball noch so undurchsichtig wird, dann fühlt es sich noch komischer an. Und dann, glaube ich, verwirkt irgendwann dieser König Fußball auch das Recht, dass er so exponiert dasteht, wie er es tut, wenigstens im Vertrauen. Und es gibt schon genügend Beispiele. Wir hatten ja die ganze Geschichte da zu Beginn des EFL Cup, als David Moyes irgendwie 20 Minuten vor dem Spiel als positiv evakuiert wird. Ach komm, ey, also das hat nichts mit verantwortungsvoll zu tun, das hat was mit Symbolik zu tun. Und da sind wir nochmal, keine Ahnung, warum das dann wie entschieden worden ist. Und Einzelfälle können immer mal aus der Reihe tanzen, das ist mir schon klar. Nur es es beginnt die Linie zu verlieren, wenn man das Gefühl hat, dass es nutzt. Und das ist blöd, weil das verliert insbesondere bei denen, die sowieso keine Glaubwürdigkeit mehr haben, zahlt es noch weniger auf dieses Konto ein.
Ja, schwierig ist es, das ist klar. Ich meine, wenn man sich überlegt, das hat Jürgen Klopp mal vor 2 Wochen gesagt, wenn deine Tochter zu dir kommt und fragt, Papa, darf ich, keine Ahnung, kann ich jetzt zum Schüleraustausch nach irgendwo, darf ich, dann sagst du wahrscheinlich als Papa, du, ich glaube, das ist keine gute Zeit, überleg dir das lieber mal, bleib lieber hier, hier ist alles sicher, hier wissen wir, wann, wo wir an uns an wen zu wenden hätten, du könntest dich isolieren, du könntest und so weiter. Das Ding ist aber, was machst du dann in dem Fall, wenn ein Spieler Länderspielreise irgendwo nach Peru machen muss, was ja vorkommt. Ich meine, zum Beispiel hat Steve Bruce eben so gesagt, Miguel Almirón muss dann irgendwann mal nach Peru oder sonst irgendwas, in Länder, wo du sagst, boah, will ich jetzt nicht unbedingt hinreisen wollen. Und diese Spieler musst du dann aber abstellen, die reisen dahin. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Stuart Armstrong, der schottischen Nationalmannschaft, aus der ersten, beim ersten Mal hat der hat, glaube ich, 2 Mal schon isoliert gewesen, wenn mich alles täuscht. Einmal, weil jemand es wirklich hatte, einmal, weil er Kontakt hatte. Also der kam immer wieder zurück mit irgendwelchen Ärgernissen. Und als Trainer sagst du auch, sag mal, muss das denn sein? Dann sind wir eben wieder bei dem Länderspielthema. Aber ja, es ist halt eine schwierige Situation. Ich finde, dafür haben wir die Tests ja eingeführt. Wenn jemand negativ getestet ist, heißt es hart ist. Das ist ja das große Ärgernis, finde ich. Wenn du, dieses Thema bearbeitet den ganzen Abend dann schon immer rum, kann er spielen, kann er nicht spielen. So, dann kriegst du irgendwann die Aufstellung, das heißt, er ist nicht dabei, er ist nicht im Kader. Und dann denkst du dir, okay, scheinbar ist dann ja irgendwas, muss ja wirklich irgendwas los sein. Warum nicht? Und dann kriegst du aber raus, der hat einen negativen Corona-Test. Was ich nicht verstehe ist, wenn du, das war eine Länderspielpause, du hattest 2 Wochen Zeit, warum testest du den nicht konsequent durch? Das ist halt die Frage, die ich nicht habe. Montag, Dienstag, natürlich gibt es eine Inkubationszeit. Wenn du den am Montag testest und am nächsten Montag ist das Spiel, macht es vielleicht keinen Sinn. Er kann sich ja noch, der Virus kann sich ja erst ausbreiten. Aber du hattest ja Zeit, du hättest am Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag, Montag einmal jeweils machen können. Und dann weißt du ganz genau, okay, der hat's nicht, passt. Das verstehe ich halt nicht. Aber im Endeffekt ist es halt so, ist ja nicht der Einzige. Romain Saiz hat's auch erwischt, der war mit der marokkanischen Nationalmannschaft unterwegs. Darüber wollte Nuno Espirito Santo dann gar nicht sprechen, weil das ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Dann sind wir beim nächsten Thema. Selbst wie isoliert man sich? Der ist in der Wohnung mit seiner Familie und lebt jetzt einfach in einem anderen Zimmer abgeschlossen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also das ist halt dann einfach wirklich alles irgendwie krass. Also du lässt die Leute, in der NBA war es so, du sperrst die wirklich in ein Hotel ein und die leben da. Punkt. Disney World. Aber hier ist es halt so, dass die Spieler ja trotzdem nach Hause fahren. Die haben ja Kontakte zu Leuten. Und dass du das dann halt nicht irgendwie mit genug Testkapazitäten irgendwie abschirmst, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, ehrlich gesagt.
Also gut, das ist das, was du jetzt beschrieben hast, dass er in einem anderen Zimmer leben muss, ist natürlich für einen Profifußballer, der ein paar Millionen auf dem Konto hat, im Zweifel noch besser natürlich leistbar als für einen normalen Menschen. Und die haben genau die gleichen Probleme. Aber ja, es ist... Ist man irgendwie das was, also in Deutschland hatte ich insgesamt weitestgehend schon ein gutes Gefühl mit, und das bleibt einfach dabei, europaweites oder weltweites Reisen für Länderspiele zum Teil sogar, also man, okay, Nations League, da hängt wieder TV-Gelder und so weiter hängen da dran und okay, aber Testspiele, wieso? Ich verstehe nicht, weshalb überhaupt nur irgendeine Reise angetreten werden muss für einen Test. Wofür?
Ja.
Wofür? Und ja, TV-Gelder schön und gut, aber ich glaube, das wird die Industrie verkraften, hätte England jetzt nicht gegen Irland gespielt. Jetzt ist mir schon klar, dass die Reise jetzt nicht allzu weit ist, schön und gut, aber das kann man sich, glaube ich, in diesen Tagen mit Belastung und Co. trotzdem schenken. Und da... Mit dem habe ich das Gefühl, wird es halt einfach unübersichtlicher, weil andere Verbände das einfach anders regeln, lösen oder vielleicht auch gar nicht so den Zugriff haben, vielleicht auch nicht können, weil da das der politische Wille wieder ein anderer ist und so weiter und so weiter. Also das bleibt in diesen Tagen und das hinterlässt einfach immer noch einen faden Beigeschmack, weil wir auf der einen Seite freuen wir uns auch ganz klar beruflich, dass wir weiterhin arbeiten dürfen, weil es Fußball gibt. Auf der anderen Seite, wenn man mich jetzt mal abseits des eigenen Nutzens fragen würde, ob ich das für gerade sinnvoll halte, dann würde ich das jetzt nicht unbedingt bejahen wahrscheinlich.
Ja, ist halt so. Mein Problem ist halt wirklich, bei einem Satz, es steht halt ein Turnier an, dann kann ich natürlich schon verstehen, dass du darauf hinarbeitest. Dann hättest du das ganze Turnier absagen müssen. Das ist natürlich, ja, aber so ist es.
Corona die dritte und damit auch letzte für heute. England befindet sich ja gerade wieder in einem Lockdown ab 2. Dezember. ist aber wieder geplant, wenn wieder geöffnet wird, dass einzelne Veranstaltungen nach unterschiedlichem Ranking, auch da gibt es eine Art Ampelsystem in England, lässt die Premier League auch wieder, die EFL hat es ja schon in Testballons probiert, auch wieder bis zu 4000 Zuschauer zu bei Premier League spielen. Das Ganze ist natürlich hoch bejubelt worden von den Clubs in der Premier League. Auch da, fürchte ich, müssen wir ran.
Ja, also auch das ist ja wieder so ein Thema, überall in Europa wird eher wieder zurückgefahren, in England wird jetzt wieder hochgefahren, was das betrifft, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Nicht, weil ich die Fans nicht haben will, ich freue mich über jeden, der da irgendein Fähnchen wehen lässt, aber ich verstehe es einfach ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, jeder fährt runter, die Premier League fährt wieder hoch. Klar, die Fans wollten es seit Ewigkeiten, die Vereine wollten es seit Ewigkeiten, haben es jetzt quasi im Wochentakt versucht, dort irgendwie nochmal ein Appeal und nochmal ein Appeal und haben es immer wieder, sind abgelehnt worden. Im Grunde genommen ist es für die Liga natürlich irgendwo positiv, ein gutes Zeichen. Ich bin gespannt, wie es dann im Endeffekt aussieht. Das war das Argument, das ja immer kommt. Das hat ja auch ein sehr sehr wichtiger CEO mal angebracht, was totaler Quatsch ist eigentlich. Es geht ja nur ums Geld und die Vereine wollen ja nur Geld. Das stimmt überhaupt nicht, weil die Kosten, die Vereine damit haben, die müssen dann trotzdem natürlich die Infrastruktur stellen. Die bauen trotzdem Sicherheit, wahrscheinlich sogar noch mehr Sicherheit. Du musst ja trotzdem Essen bestellen, du musst alles, was du ja brauchst, diese ganze Organisation. Und das machst du dann halt nicht für 35.000 oder 70.000, sondern du machst es halt für 4.000. Dementsprechend wird natürlich der Pro-Kopf-Gewinn absolut gemindert und dementsprechend ist es einfach nur eine Prestige-Sache. Kann sein, dass 15 Euro übrig bleiben, es kann sein, dass ein bisschen mehr übrig bleibt, das ist schon klar, aber damit wirst du mit Sicherheit keine Spielertransfer stemmen können. Es ist im Endeffekt, es ist ein Symbol, dass man einfach sagt, hey, die Vereine wollten. Jeder weiß, der Dezember ist in England der heiligste Monat, was den Fußball betrifft. Und darum wird es halt irgendwo gehen. Das soll so einigermaßen schön wie möglich aussehen. Auch natürlich in der Vermarktung in die Welt hinaus.
Und jetzt muss man dann aber natürlich auch dazu sagen, und ich bin weit weg davon, irgendwie alles gelockert sehen zu wollen, aber zum Beispiel, ja, in Manchester, die Fallzahlen sind, soweit es in der aktuellen Phase geht, halbwegs im Griff. Und du hast ein Stadion mit 75.000 Zuschauern, du lässt 4.000 da rein. Wo soll das Problem sein? Unter freiem Himmel mit
ja, aber treffen sich in der Bahn ja trotzdem.
Ja, aber 4.000, also bitte in einer Großstadt wie Manchester, die sind sowieso unterwegs. Also das ist alles machbar. Ich gehe davon aus, dass es Planer, dass so viel Vertrauen habe ich in die Menschen, die da arbeiten und so weiter. Das glaube ich. Das geht, öffentlicher Verkehr, grundsätzlich auch die Umbauten, also soweit ich das jetzt mitbekommen habe, in Deutschland sind die Infektionszahlen bei den paar Spielen, die es ja gegeben hat, mit wenigen Zuschauern, geben keinen Grund, dass man sich extreme Sorgen machen müsste. Das lief alles soweit geregelt ab. Es waren ja zum Teil Fälle wie in Stuttgart da, dass das Stadion dann in Anführungszeichen nicht ausverkauft worden ist, weil viele Menschen gesagt haben, nee, das spare ich mir aber gerade. Das ist ja dann, hängt ja dann eh nochmal immer gesondert dann davon ab. Es ist ja ein Wahnsinn, dass man sich eigentlich, also im Grunde genommen ist jedem klar, was die Gefahr ist. Sollte jedem klar sein, wenn er die Fakten nicht ignoriert. Und jetzt ist man soweit oder jetzt weiß man um die Gefahr und dann kriegst du ein Bonbon und dann gibt's Leute, die immer noch betrügen hinsichtlich Haushaltszusammengehörigkeit und dergleichen. Das muss nicht sein. Wenn aber das und ich habe dann einfach auch, das hilft ja nichts. Ich muss Menschen irgendwo weiterhin vertrauen und dann habe ich nicht die Sorge, dass das nicht gehen würde. Wenn man ein entsprechendes Konzept vorlegt, bis 2. Dezember ist noch einiges an Zeit, aber 4.000 in dem 75er Stadion, das halte ich für machbar, ehrlich gesagt. Ich bin bei dir, was das Gefühl betrifft, fühlt sich's nicht richtig an. Grundsätzlich, glaube ich, ist das nicht das größte Problem, das wir haben, ob's jetzt Fußball live gibt im Stadion oder nicht. Aber ich glaube, rein jetzt, wenn man sich das mal so überlegt, es ist nicht unmachbar und das darf man ja auch nie vergessen, das nimmt dann Menschen, die vielleicht auch alleine sind oder so, in dieser Zeit halt auch einen gewissen Frustfaktor weg. Und deswegen unentschieden, es ist immer noch, wenn man sich ganz ehrlich alles anguckt, generell, dass Fußball weitergeht und so, das fühlt sich auf der Gefühlsebene manchmal einfach nicht richtig an. Aber 4.000 in einer Großstadt wie Manchester an einem öffentlichen Ort voll überwacht, in Anführungszeichen, und permanent unter hygienischer Kontrolle, das halte ich für machbar.
Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es dann abläuft im Endeffekt, ob die Engländer es dann so umsetzen. Wie gesagt, ich weiß, dass es irgendwie, wenn man sich's auch selber erklärt, ich habe trotzdem irgendwie, weiß nicht, ich finde es irgendwie noch zu früh. Aber vielleicht ist es auch nur dann einfach ein wenig Ängstlichkeit und nicht mehr. Ja, kann schon sein.
Bevor wir das Thema des Tages anbringen, das die Patronen schon kennen, lass uns ganz kurz noch über eine Personalie reden, die ähnlich wie Mokoko ziemlich sicher klickt und deswegen können wir sie auch ausschlachten, wie wir lustig sind, weil das machen alle anderen auch. Adama Traoré und die Wolverhampton Wanderers, da ist es gerade frostig.
Ja, das ist frostig. Adama Traoré ist wahrscheinlich einer der Shootingstars der letzten Saison gewesen, gerade im Weihnachten einen richtigen Hype erlebt mit sensationellen Vorlagen, mit sensationellen Toren. Wahrscheinlich der schnellste Spieler der Premier League, wahrscheinlich der schnellste Spieler der Welt, ein absolutes Athletikmonster. Und die Wolves standen kurz vor einer Vertragsverlängerung im letzten Monat. Jetzt aber hat Adama Traoré die Verhandlungen abgebrochen, weil er die letzten 5 Spiele nur noch Joker war und er eben meint, er war ziemlich, wortwörtlich hieß es, er sei angepisst, weil er eben nicht mehr spielen darf. Und er vermutet mit seinem Berater zusammen, dass das Ganze eben Taktik sei, um ihn zu zwingen quasi zu unterschreiben, damit er dann eben bleibt, logischerweise. Und sie wäre also quasi, sie lassen ja keinen spielen, der eventuell gehen könnte. Und das ist natürlich die ganz große Frage jetzt. Jetzt hat er gestern wieder gespielt, gleich von Beginn an. Frage natürlich dann, ob dann Nuno Espirito Santo ihn deswegen hat spielen lassen, weil er das sich zu Herzen genommen hat und sagt, ja gut, dann geben wir ihm wieder die Chance, oder ob das wirklich rein sportlich war, würde mich mal interessieren, weil er zuvor ja eigentlich schon immer die Mannschaft eben gesessen hat mit Neto, mit Podenz, und er da keine Chance mehr hatte zuletzt. Aber ja, es ist momentan echt schon eine verrückte Zeit, weil auch Jimenez ein Interview gegeben hat in der Woche, dass er sich vorstellen kann, irgendwann mal zu gehen. Manchester United und Juventus haben offiziell angefragt und hatten auch Kontakt gegeben. Pedro Neto hat ein Angebot bekommen von Juventus unter der Woche. Also bei den Wolves ist eine Menge los. Gerade auch mit Doherty ist einer gegangen, der ja wirklich in der letzten Saison sehr, sehr wichtig war. Sie haben jetzt also erstmals dann auch einen wichtigen Spieler verloren. Also bei den Wolves ist schon jetzt auch eben eine Frage. Das ging, also das erste Mal, dass jetzt auf dem Transfermarkt nicht alles nach oben ging, sagen wir mal so. Im Endeffekt dann schon wieder, weil sie haben es gut geklärt bekommen durch die Transfers. Aber ja, es könnte erstmal sein, dass wirklich dann auch Spieler mal gehen.
Das ist dann natürlich auch die Krux, wenn du als Verein dich so aufgestellt hast, wie du dich aufgestellt hast, mit dem Strippenzieher Mendes im Hintergrund, der Spieler zuführt, aber logischerweise auch ein gewisses Interesse hat, dass er die dann auch wieder abführt, nämlich gegen Geld im Idealfall. Und das ist natürlich schon, das wird spannend zu sehen sein, weil genau diesen Teil des Kreises haben wir ja so gar nicht gehabt. Bislang haben die verpflichtet. Okay, klar, sie haben jetzt auch im Sommer eben, wie du gesagt hast, ein paar veräußert, schön und gut, aber dann haben sie auch entsprechend wieder groß und hoch nachverpflichtet. Aber was passiert denn, wenn denn die 2, 3, 4, die da sind und die sie, also ich meine, bei Jota, glaube ich, war Wolverhampton, das war Win-Win im wahrsten Sinne, aber bei Adama, glaube ich, kann man schon davon ausgehen, dass sie den gerne behalten würde, und bei Jimenez werden sie alles tun, um den zu behalten, weil sie eine ganz schlicht andere Mannschaft wären ohne ihn. Und das bleibt schon interessant, wie dann die Einflüsse sich einander verhalten gegenüber. Also wie viel Einfluss genießt Mendes, wie viel Einfluss genießt Nuno Espirito Santo, der ja auch unter Mendes in Anführungszeichen arbeitet. Natürlich jetzt nicht in dem Sinne ganz klassisch in der Hierarchie so zu sehen, aber wie viel Einfluss hat der wirklich? Und wie viel ist es ihm wert, sozusagen diese eine Quelle eventuell versiegen zu lassen, dafür, dass er einen 100-Millionen-Transfer macht? Ohne jetzt zu sagen, dass Adama 100 Millionen bringt, aber so in die Richtung kann es schon 80 gehen.
70, 80 heißt das, ja. Ja, ich finde es taktisch ganz spannend, ehrlich gesagt, wie die Wolves da vorgehen. Weil die Frage ist ja wirklich, die ist ja aufgeworfen von Adama selbst, der sagt, die lassen mich nicht spielen, um mich zu zwingen, einen Vertrag zu unterschreiben, damit ich wieder spiele. Das kann man jetzt aber auch andersrum spielen. Vielleicht ist es sogar so, dass sie sagen, wir, solange der Vertrag nicht unterschrieben ist, nehmen wir den jetzt mal aus dem Schaufenster raus, dass nicht andere Wahnsinnige auf die Idee kommen, zu sagen, aha, der hat noch nicht verlängert, verhandeln wir mal. Das ist auf jeden Fall nach hinten losgegangen, weil Adama das jetzt in die Öffentlichkeit getragen hat, und damit liegt der Ball eigentlich wieder auf seiner Seite, wenn man ehrlich ist, weil er natürlich jetzt in der Situation ist, dass jeder um ihn herum weiß, okay, da ist keine gute Stimmung, wieso sollten wir nicht mal anrufen und 70 Millionen hinlegen, 50 Millionen hinlegen, 60 Millionen hinlegen? Vielleicht sind die so verzweifelt, dass die ihn abgeben und sagen, okay, dann ist Ruhe.
Kann sein. Also ich glaube, dass die gute Ausgangslage der Wolves, das sah ja wirklich gut aus, dass er verlängern würde. Es hieß, es sei kurz vor Abschluss. Die ist jetzt dahin. Und jetzt sind die Wolves wirklich in der Pflicht zu sagen, hey, ja, du spielst wieder und du darfst. Und dann ist natürlich schon, dann ist natürlich schon spannend. Aus Adamas Sicht natürlich schon heftig, muss man auch sagen. Ich glaube, das ist das 28. Spiel in Folge, das in der Premier League nicht getroffen hat, oder 27, ich weiß nicht, irgendwas in die Richtung. Die Leistungen waren zuletzt jetzt auch nicht mehr so beständig, dass man sagen müsste, er muss unbedingt spielen. Und er hat mit Podence und Neto zwei, die wirklich klasse zuletzt drauf waren und dem Team enorm geholfen haben. Also, es ist nicht gesagt. Also, du kannst mir nicht hundertprozentig versichern, dass er nur deshalb nicht gespielt hat, weil es Taktik ist. Sondern es kann auch sportliche Gründe haben. Das ist sehr wahrscheinlich sogar.
Ja, das gab es ja früher durchaus des Öfteren mal, dass er genau aus diesen Gründen nicht gespielt hat. Aber klar, da wird jetzt allerhand reininterpretiert werden. Und ich, also, wenn jetzt mal aus Adamas persönlicher Sicht, muss man ja auch mal ehrlich sagen, der ist in vielen Versuchen, hat er nicht so gut ausgesehen. Jetzt passt er zufällig ganz gut in dieses Konstrukt. Und das ist klar eine Waffe, da müssen wir nicht drüber reden, in einer Art und Weise. Aber der hat natürlich auch schon noch gehörige Schwächen, so ist es nicht. Und ob man für so jemanden 80 Millionen ausgeben sollte, das steht auch noch auf einem anderen Blatt Papier und das würde ich dann auch gerne nochmal sehen in einer anderen Situation. Also das sei nur ihm auch dann vielleicht bei der Überlegung mitgegeben, dass der natürlich jetzt darüber nicht glücklich ist, noch dazu, wenn er das Gefühl hat, und das hat man ja schon in Stellen vorher gehört, also bei Aston Villa oder auch bei Barcelona, dass der, sagen wir mal, seinen eigenen Kopf hat. Also es ist schon durchaus nicht ausgeschlossen, dass der sich veräppelt fühlt und dann etwas emotionaler hochgeht, als das normalerweise der Fall wäre. Es wirkt schon auch da so, als hätte das Potenzial zwischen beiden Stellen, also Wolverhampton und dem Spieler, da was abreißen zu lassen. Das wirkt schon so, als hätte das zumindest das Potenzial dazu, dass einfach nur aus Misskommunikation dann am Ende ein viel zu oft zitiertes, zerschnittenes Tischtuch entsteht.
Ja, und man muss ja mal eines sagen. Also ich habe das gestern auch im Spiel gesagt. Also es ist natürlich, Ralf Hasenhüttl hat zum Beispiel gesagt, wir sind ein ganz anderer Verein als die Wolves, weil wir Spieler nicht kaufen können, die uns sofort weiterhelfen. Wir müssen versuchen, über System her Spieler zu generieren, die dann Spezialisten sind und unser System soweit besser machen. Das ist jeder weiß zum Beispiel, was ein Ryan Bertrand kann, jeder weiß aber auch, was er nicht kann. Wenn der funktioniert in diesem System, wird mit Sicherheit mal einer mit einem Angebot kommen, aber die werden natürlich nicht mit solchen Scheinwedeln wie bei den Wolves, wo tolle Einzelspieler in einem tollen System natürlich gleich nochmal wirklich exponentiell wachsen und dann sieht's einfach aus, als wäre da ein unfassbarer Spieler und dann kommt natürlich jemand und versucht die Spieler auch irgendwann mal abzulotsen. Was natürlich gut ist irgendwo, weil du kriegst natürlich, also einem 40 Millionen Spieler kannst du schnell mal 80 machen oder 90 oder keine Ahnung was, klar, aber du verlierst diese Spiele natürlich auch wieder und dann kommt natürlich dazu, Southampton droht jetzt nicht unbedingt einen Will Smallbone zu verlieren oder einen James Ward-Prowse, weil die haben natürlich eine ganz andere Bindung. Ja, also natürlich überspitzt und ein wenig heftiger dargestellt, aber ihr wisst, was ich meine. Dagegen ein Fabio Silva, ja, der wechselt doch nicht zu den Wolverhampton Wanderers, weil er in der Bettwäsche schon geschlafen hat. Der kannte die vor 3 Jahren noch gar nicht. Der kannte die vor 2 Jahren wahrscheinlich noch gar nicht. Und dementsprechend, die Bindung ist natürlich nicht da. Das ist ein Projekt, das ist jedem bewusst. Das ist ein aufstrebender Aufsteiger gewesen vor 2 Jahren. Und dementsprechend ist es natürlich absolut irgendwann Import-Export wird es werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn die irgendwann mal wachsen und das Angebot gut genug ist, dann wird auch so ein Ruben Neves zum Beispiel mal wechseln und sagen, gut, dann gehe ich halt bei Warners hin oder ein Adama Traoré. Warum sollte der in Wolverhampton bleiben? Das ist ja nicht sein Herzensverein seit Ewigkeiten. Wenn Liverpool irgendwann mal anfragt mit der richtigen Intention, mit dem richtigen Gehalt, zum richtigen Zeitpunkt, dann wird der auch sagen, sorry, ich glaube, es ist besser, ich gehe jetzt. Jimenez ist dann wieder ein anderes Beispiel, der ist 29, ob der jetzt nochmal unbedingt auch da, aber wenn die genug mit genug Informationen zu ihm kommen, dann wird's passen, bin ich mir ziemlich sicher. Also das ist halt das große Problem bei solchen Clubs, die Vereinsbindung für einen Portugiesen, klar, die haben viele Portugiesen, das ist klar, vielleicht bindet das wieder ein wenig für den einen oder anderen Portugiesen dann, aber so ein Adama, wieso soll der denn gehen, wenn die den nicht mal spielen lassen? Also wenn der jetzt Stammspieler wäre, würde 17 Tore machen, 13 Vorlagen, dass er dann sagt, hey, mir geht's doch hier gut, wir spielen Champions League, haben uns qualifiziert, dann theoretisch würde ich sagen, ja, aber so, die sind momentan irgendwo im Mittelfeld der Tabelle, er spielt nicht, warum soll er da bleiben? Theoretisch, wenn dann Liverpool kommt, sagt, wir bieten 70.
Ja, und da bleibt es dann auch eben bei Nuno Espirito Santos Seite hängen, wie lange macht er das mit, genau, ohne sich vielleicht entsprechend selbst auch dann
verändert. Ich meine, der wird wieder investieren dürfen, wenn für Adama 80
Klar, Millionen kommen. Aber dann hast du Bock, für Platz 7 umzubauen?
Genau, oder das ist die Frage. Du,
ich, würde, ich sehe die Chance, dass ich vielleicht mal wenigstens Platz 5 holen kann mit der Mannschaft plus Invest. Das Geld ist ja offenbar da.
Vielleicht gibt's in Portugal noch Flügelspieler, die jetzt ja Stellen verpflichten können. Cristiano Ronaldo vielleicht oder so. Vielleicht hat der doch irgendwie. Aber ja, so ist es. Das ist einfach irre. Das ist einfach, es ist natürlich auch nicht einfach für solche Clubs. Es ist Fluch und Segen zugleich. Ein Projekt zu sein mit Geld im Hintergrund, da du kannst schnell akquirieren, kannst schnell Spieler holen. Problem ist halt, wenn du irgendwann mal groß bist und der Erfolg aber nicht gleichzeitig sich einstellt, hast du einen riesen, wenn der Erfolg sich einstellt, dann hast du die Begehrlichkeiten. Wenn er sich nicht einstellt, hast du natürlich trotzdem das Problem, dass natürlich vielleicht irgendwann mal die Spieler, die einzeln aufgefallen sind, weg wollen. Das könnte ich auch sein.
Machen wir das Thema zu. Einzige Anmerkung, der heißt nicht Rubenisch.
Ja, stimmt.
Und dann kommen wir zum Thema des Tages und das ist logischerweise die Vertragsverlängerung von Pep Guardiola. Da müssen die Patrone jetzt durch. Und in diesem Sinne geht nochmal ein ganz besonderes Danke an die Patrone. Die haben ja ganz normal letzte Woche ihre Folge erhalten mit einem Fragenspezial. Also da waren sie selbst dafür verantwortlich, welche Fragen kommen, welche Länge das Ganze hatte. Und bevor wir da hingehen, noch ein kurzes Dankeschön an Simon. Ich lasse auch da den Nachnamen weg, bis ich das okay von ihm habe, aus Datenschutzgründen. Der hat inzwischen aufgestockt auf diese Summe, die wir immer gesagt haben, die nennen wir, weil sie einfach für uns auch immer noch sehr erstaunlich ist, auf 50 Euro. Vielen Dank dafür. Und Sandy hat auch nochmal nachgelegt. Danke, Sandy. Einfach nur danke.
Einfach danke an alle. Jeden einzelnen Supporter. Es ist wirklich freut uns sehr. Es ist eine Wertschätzung. Jedes Mal wieder, wir sind fast peinlich berührt jedes Mal.
Patreon.com/clickandrush. Da könnt ihr zu den Patronen stoßen oder aber über PayPal clickandrush@gmail.com. Das nächste Spezial wird es ganz sicherlich geben. Wir sind dabei. Das ist alles einfach eine Frage des Terminplans, der, ich habe es ja anfangs der Folge angedeutet, voll sein wird, bei dir sowie bei mir in den nächsten Wochen, dass wir vielleicht noch ein paar unserer Vorhaben, also sprich
gibt noch ein paar
Merchandise und Co. umsetzen, bis Weihnachten hoffentlich auch noch. Weihnachten selber ist ja für uns dann auch kein Fest der Ruhe oder so, sondern geht's ja richtig rund. Und in dem Jahr mit einer anderen Sportart, mit der ich ja noch unterwegs bin, noch viel extremer. Also mal gucken, wie sich das die nächsten 4, 6, 8 Wochen aufschlüsseln wird. Aber wir geben uns Mühe, so wie ihr das kennt. Und nochmal vielen Dank. Ich glaube, Kepa war es seinerzeit, der uns gefragt hatte, ob denn, also so sinngemäß, ob es denn vorstellbar wäre, dass Pep Guardiola Manchester City irgendwann mal verlässt. Die Antwort hat es dann ein paar Tage darauf gegeben. Etwas überraschend für mich, ehrlicherweise. Guardiola hat vorzeitig bis 2023 verlängert. Erstens für mich der Zeitpunkt einigermaßen überraschend und zweitens die Dauer des Vertrags auch überraschend, weil wir haben das in diesem Podcast auch angesprochen. An sich ist ja Guardiola der Urheber des Zitats, dass ein Trainer nach 3, 4 Jahren verschlissen sei bei einem Verein.
Ja, also ich war gestern ja bei Sky dann auch als Experte kurz zugeschaltet. Da habe ich es ja auch schon gesagt. Und alles, was man liest über ihn, von ihm, deutet genau auf diese Schlagzeile hin. Unfinished Business. Er will mit diesem Club die Champions League gewinnen. Das war die Aufgabe, das war das Ziel, das ist die Pflicht. Und das hat er nicht geholt. Und das, glaube ich, ist einfach sein Ding. Das würde er noch ganz gern tun. Wenn man jetzt mal zurückblickt, er würde ja jetzt, angenommen, er würde jetzt sagen, ich höre auf im Sommer, er würde ja momentan nicht als Gewinner gehen, sondern ist nicht Meister geworden, sondern Liverpool ist gewonnen. Bei Liverpool geht der Pfeil eher nach oben, bei ihm geht der Pfeil eher nach unten in der Tendenz. Die sind irgendwo im Mittelfeld, ich glaube, was sind sie, Rang 12 oder so. Also ich glaube, dass er so einfach auf gar keinen Fall gehen wollen würde. Wenn er gehen wollen würde, hat er auch gesagt, dann gäbe es ein Sabbatical auch wieder mal so ein Jahr raus. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn man ihn dann aber sieht am Wochenende bei diesem 0-2 gegen Tottenham, wie er da saß, das war schon wirklich sehr begossen. Aber im Endeffekt, er will die Champions League gewinnen. Der Club, das kann ich mir auch nicht. Also sagen wir so, wenn er die Champions League gewinnen will, ja, das nicht mit City. Mit wen gibt's denn noch? Er ist bei Bayern München durch, er ist bei Barcelona durch. Welche Clubs gibt's denn noch, die es können? Real Madrid wird er wahrscheinlich nicht machen, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass er sich dieses Barcelona-Real-Ding. PSG ist kein sicherer Champions League-Sieger. Dann gibt es vielleicht noch Juventus Turin. Das könnte ich mir vorstellen, dass er da irgendwann mal landet. Aber im Grunde genommen war es das ansonsten. Er hat nicht mehr so viele Möglichkeiten. Und warum sollst du von City weggehen, wenn du da mal warst? Ich kann es aus Erfahrung sprechen. Ich habe es bei FIFA auch mal gemacht, da zu sein. Du gehst einfach von so einem Club ungern weg, weil du hast ja alles. Das Stadion passt. Du hast eine gute Mannschaft. Du kriegst, wenn du genügend Argumente hast, kriegst du auch ein gutes Transferbudget. Und das kriegt er jedes Jahr wieder. Wo willst du hin, wo es dir besser geht? Wo du wirklich weißt, du kriegst mehr, du hast mehr in der Hand. Dazu eben die ganzen Chiqui Bergestein und wie sie alle heißen, diese ganzen Spanier um ihn rum. Die sind ja alle total zugeneigt. Und dementsprechend, es ist ja eigentlich Peps Show dort und es ist Peps Club. Warum sollte er weggehen? Das, glaube ich, ist. Es gibt nicht viel genug Gründe, um zu gehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Außer er wäre halt irgendwie wirklich. Ich habe keine Lust mehr, ich baue jetzt mal eine Pause. Das könnt ihr mir vorstellen.
Also, wenn auch da irgendwas stimmt nicht in der Mannschaft, woran auch immer das liegen mag. Und das haben wir in dem Supporter-Podcast ja auch kurz aufgedröselt. Es ist schon so, dass einem ehemalige Spieler von ihm erzählen, dass er wahnsinnig anstrengend sein kann und dass sich das irgendwann abnutzt. Und ich glaube schon, dass es einen gewissen Abrieb geben könnte. Aber jetzt sind wir genau bei dem Punkt. Das hast du ja schon völlig richtig angedeutet. 100% hat er diesen Vertrag nur unterschrieben gegen absolut mehr Einfluss. Und das bedeutet mehr Einfluss für ihn selbst und weniger Einfluss für alle anderen. Sprich, das ist mit großem Abstand der mächtigste Trainer, der bei Manchester City und mit ziemlicher Sicherheit auch generell in der Premier League je gearbeitet hat. Und das bedeutet, er muss einerseits aufgrund der Altersstruktur, er ist ja ein paar Führungsspieler losgeworden in den letzten Jahren, freiwillig oder unfreiwillig, ist ja geschenkt. Er muss Fernandinho ausbauen, er muss Aguero ausbauen, er wird entsprechend weiter auf diesen Positionen sich verstärken. Das wird er deswegen nur gemacht haben, wenn er das absolut grüne Licht bekommen hat, zu schießen auf dem Transfermarkt. Das wird er tun. Und er wird sich in den nächsten 1-2 Jahren, und es gehen ja jetzt schon die ersten Gerüchte rum, er hat Jack Grealish wohl ausgemacht als einen, den er unbedingt haben möchte, Harry Kane ebenso. Weitere werden folgen, 100%. Und ich bin ziemlich sicher, dass das nicht Gerüchte bleiben, sondern, also jetzt nicht bei den beiden Besagten, Grealish kann ich mir sehr gut vorstellen, bei Kane weniger, aber wie auch immer, er wird eine Truppe haben, da müssen wir uns keine Sorgen drum machen, dass die konkurrenzfähig sein wird. Und das haben wir ja noch nie beantwortet gesehen. Und vielleicht reizt ihn das auch als jemand, der sich von Herausforderungen durchaus, glaube ich, einfangen lässt. Er hat noch nie eine erste Delle überwinden müssen. Und das muss er jetzt gerade, weil was wir gerade sehen, ist eine Delle. Die waren wieder besser gegen Tottenham, aber Tottenham ist gerade halt einfach kälter. Nicht das, also ja. Das kennt Guardiola. Aber
was hat Mourinho gesagt? Sie können gerne den Ball nehmen, 80% Ballbesitz. Sie können gerne den Ball nehmen. Ich nehme die 3 Punkte. Ja, darum geht's eben. Das ist eben Pep mal gewesen, dass sie einfach trotzdem gewonnen haben. Das funktioniert nicht mehr, wenn man sich das mal überlegt. Also, ich glaube, die Hälfte der Premier League-Spiele haben sie nicht gewonnen in dieser Saison. Das ist einfach zu wenig, muss man klar und deutlich sagen. Und wie gesagt, ich sehe es genauso wie du. Ich glaube einfach, dass er einfach sieht, was habe ich? Ist doch eigentlich super. Warum sollte ich gehen? Und ich glaube schon, auch wenn er immer sagt, er sagt das ja selber über sich, da kokettiert er natürlich maßlos, wenn er sagt, ich habe es ja noch nie bei einem großen Club bewiesen oder ich habe es ja noch nie irgendwie bei einem kleinen Club bewiesen. Ich war immer bloß bei großen Clubs und der Lob gilt eigentlich den kleineren Clubs, weil mit Manchester City kann jeder gewinnen. Das ist natürlich absolut eine Nebelkerze. Der Typ tickt natürlich schon so, dass er natürlich mit dieser Mannschaft immer gewinnen will und der will natürlich logischerweise auch die Champions League gewinnen. Dafür kam er und die Mannschaft jetzt einfach zu gehen, so nach diesen 4 Jahren, glaube ich, waren es jetzt, zu sagen, jetzt gehe ich einfach mal und lass die Mannschaft so leicht im absinkenden Modus da so dahin dümpeln. Ich gehe aber am Ende der Saison. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, dass das schon so ein Typ ist, der schon ganz gerne mit einem Titel übergeben würde. Also allein schon mal, um sich da, also so viel Selbstverliebtheit traue ich ihm schon noch zu, dass er ganz gerne als mit der Statue vom Stadion gehen würde. Lieber als mit Rang 12.
Auch positiver formuliert. Ich glaube, das ist auch ein völlig hehres Ziel. Zu sagen, ich für mich bin angetreten, ich möchte die Champions League und ich gehe dann, wenn ich sie habe. Und das ist, glaube ich, völlig legitim, das zu tun. Ich habe schon gesagt, Einerseits ist der Zeitpunkt überraschend, weil ich gerade gar nichts vernommen hatte von Vertragsgesprächen, aber das ist ja, weil sie sich eben alle da ganz gut zu verstehen scheinen bei Manchester City Usus, dass das eben so passiert. Und andererseits auch in einer Phase, als die Spekulationen wieder losgingen, auch das, da wurden wir eben gefragt, wann könnten wir uns vorstellen als Nachfolger? Kurzer Spoiler, es ist wahnsinnig schwierig gewesen. Nagelsmann wurde immer mal wieder genannt und so, aber dann ist jetzt Ruhe und damit glaube ich eben,
das ist ein guter Zeitpunkt. Das Problem ist auch, jeder Club hat, der mal einen großen Trainer hatte. Ja, Bayern hatte Guardiola, Ancelotti. Wen willst du danach holen? Du hast halt immer das Heinkes davor, ja. Dann brauchst du halt einen ähnlichen Namen oder du hast für dich ja den Anspruch, einen großen Namen zu holen. Wen gibt's denn, den City da holen könnte? Also das ist, City hat überhaupt kein Interesse, zumal man auch hört, dass die Scheichs ihn ja auch wirklich lieben. Also es ist ja nicht nur so, dass sie sagen, das ist ein ganz guter Trainer, sondern die mögen den, die schätzen seine Art, weil er eben so diesen, der hat ja sowas schon, sowas Unnahbares, ich will dem gefallen. Und ich glaube, das reizt die enorm. Die wissen ganz genau um diese Strahlkraft dieses Typen. Und sie wissen ja auch, dass er sportlich was drauf hat. Das ist ja ungenommen. Dementsprechend, warum sollte sich City davon trennen? Und für ihn macht's ja auch Sinn, zumal das Gehalt wird mit Sicherheit eher erhöht worden sein, als kleiner geworden sein. Der Einfluss wird mit Sicherheit größer geworden sein. Das Transferbudget, das würde sich mit Sicherheit auch schriftlich geben haben lassen, bleibt nicht bei 80 Millionen, sondern es wird auf 150 erhöht oder was weiß ich. Und dann kann er machen, was er will im Sommer, bin ich mir ziemlich sicher, oder vielleicht im Winter schon, bin ich mir ziemlich sicher, weil im Endeffekt, jeder wusste, dass er ein Typ ist, der eigentlich jetzt aufbrechen möchte nach solchen Phasen. Und das würde sich für sich als Verhandlungsposition genutzt haben. Die Frage ist natürlich schon, wie geht er damit um? Weil es ist das erste Mal, dass er halt bei einem Club ein zweites Kapitel aufschlägt, wo er wirklich sagt, ich verlängere und ich bleibe. Und nicht nur diese erste Vertragslaufzeit, sondern ich mache mehr. Das ist das erste Mal. Und da bin ich jetzt gespannt, wie er damit umgeht, weil es psychologisch für ihn was Neues ist. Und natürlich auch, wie der Club umgeht. Und die Situation, in der er jetzt ist, ist ja nicht Rang 1 und ist mir alles super, sondern er hat schon was vor sich.
60-Minute Warning, wir sind schon drüber, deshalb machen wir das so schnell wie möglich zu jetzt hier und bringen uns aber noch selbst was fürs Google-Ranking. Mokoko, 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 Mokoko. Bis nächste Woche.
Können wir noch irgendwas sagen? Gibt's noch irgendwas? Mokoko, was war noch das Thema? Covid, Maskenpflicht, irgendwas. Wir finden schon ein paar Hashtags. Macht's gut, bis bald.